Ist nett und freundlich sein leicht für euch?
Ja.
Ja, total.
Absolut.
Ja.
Ist es schöner und wichtiger, dass die Stimmung gut ist oder dass hier gerade Ehrlichkeit und Tacheles gesprochen wird?
Oh.
Und Klarheit.
Also, meine Alarmglocken gehen an, wenn ich die Worte schon höre.
Also so Klarheit, Tacheles reden oder so, das wäre überhaupt nicht, das sind überhaupt wären gar keine Begriffe für mich gewesen. Also unbedingt gute Stimmung, viel wichtiger.
Dass das etwas Gutes sein könnte, ist für uns kein Konzept, die wir verstehen oder nutzen könnten. Und wenn, dann mussten wir erstmal irgendwie damit reingeholt werden, dass jemand musste uns helfen, dass das wirklich was Gutes sein könnte, zu bleiben, etwas zu klären und so weiter.
Ja, moin Pam.
Hallo Philipp, hi, grüß dich. Und grüß dich Angela, hi.
Hallo Pam, hallo
schön,
Philipp.
Schön, dich hier, meine Schwester 2, im Screen zu sehen.
Ja, ich freue mich auch immer, dich zu sehen und dich, Philipp.
Ja, ja. Schön, man kann es wirklich so sagen, ne? Die zweier Schwester. Also ihr wart schon öfter im Podcast zusammen auch. Und ich finde es sehr schön, dass ihr wieder da seid. Also Pam ja sowieso, klar, aber auch Angela. Wir sprechen heute über Enneagramm-Stil 2 und Beziehung und wie so Beziehung in deinem Leben, Angela, also ein bisschen mehr Fokus auf dich, aber natürlich wird Pam definitiv was dazu sagen können, wie Beziehung in deinem Leben funktioniert, was du so bräuchtest, um vertrauen zu können, welche Kompetenzen und Entwicklungsfelder hast du denn so? Und vielleicht kommen wir ja noch dazu, den Abwehrmechanismus der 2 zu besprechen und so ein bisschen den Kommunikationsstil. Verdrängung, nur für die Komplettierung, das ist der psychologische Abwehrmechanismus der 2. Ich bin eigentlich direkt geneigt dazu, mit einer Frage zu beginnen. Und das Interessante ist ja nämlich, in den Büchern ist ja vermeintlich auch Enneagramm-Stil 2 der Beziehungstyp. Also natürlich alle Herzmenschen 2, 3, 4, aber irgendwie sagt man der 2 nach Beziehung und ihr wärt relativ gut miteinander. das ist noch keine Frage. Meine Frage ist, wie erlebst du Beziehungen in deinem Leben, Angela? Wie viel Gedanken, Verhaltensweisen hast du aufgebaut, um dem Thema Beziehung irgendwie gerecht zu werden?
Also ich glaube, zum einen würde ich grundsätzlich sagen, dass Beziehung insofern für mich so ganz existenziell wichtig ist, als dass ich eigentlich versuche, mit jedem Menschen in meinem Umfeld in einer guten Beziehung zu sein. Und zwar wirklich mit jedem. Und wenn ich das Gefühl habe, hier ist jetzt die Beziehung nicht so gut oder da ist Distanz oder jemand misstraut mir, ist schwer auszuhalten. Und dann, also in solchen Situationen bemühe ich mich auch aktiv darum, eine gute Beziehung herzustellen. Das müssen gar nicht so tiefgehende Beziehungen sein. Die müssen mir auch gar nicht so wichtig sein. Aber der Mensch, mit dem ich zu tun habe, ich muss da in der Zeit, in der wir zusammen sind, so lange muss die Beziehung gut sein.
Und ist es wirklich in dem Moment, wo ihr zusammen seid, oder kann das auch, ist es auch grundsätzlich, auch wenn ihr nicht zusammen seid, soll die Beziehung gut sein? Oder ist es da nicht ganz so wichtig wie in einem Raum?
Also die soll insofern immer gut sein. Ich möchte schon gerne, auch wenn wir da nicht zusammen sind, dass diese Person mit guten Gefühlen an mich denkt oder sich an mich erinnert.
Ja, und was mir dazu einfällt, ich habe ja jetzt diesen Satz, ich muss es einfach mal aussprechen. Also unser Image, unsere Überlebensstrategie bezieht sich alles auf unseren persönlichen Wert, dass wir das gewinnen, erlangen in Beziehung mit anderen Menschen.
Gewinnen? Was, sag mal, was zu gewinnen?
Erlangen, ja, weil wir ein bisschen bewerben und wir tun etwas dafür. Gerade mit unserem Kommunikationsstil. Das ist schon, ich lache dich an und ich schicke meine Energie zu dir, dass du vielleicht eine freundliche Einladung spürst, dass wir hier mal zusammen spielen können, in Beziehung sein können, in eine freundliche, ich bin nett, ich bewerbe dich so, dass du auch nett bist zu mir und dass wir in dieses Nettesfeld einfach unterwegs sein können. Und ich hätte nur das Wort nett, das hätte ich erkannt, gewusst, auch vor Enneagramm. Aber ich hätte niemals gewusst, dass mein persönlicher Wert irgendwie da drin hängt, in der, an der Wackelsituation. Also andere haben unheimlich Macht über uns. Ich finde über 2 und 3. Andere haben unheimlich Macht über uns und die können es haben, weil wir sind einfach verloren, wenn wir nicht in diese Beziehung erleben können, dass wir irgendwie gemocht werden, nett sind, wertgeschätzt werden. Da können wir also in ein absolutes Dilemma fallen, sehr, sehr schnell. Hast du das gewusst, bevor Enneagramm angriff? Was wären deine Worte gewesen?
Also ich habe nicht gewusst, dass mir das so wichtig ist. Und es gab auch eine Phase, also ich habe immer wieder gehört von Menschen, dass ich nett bin. Ich war immer die Nette. Und es gab eine Phase in meinem Leben, da fand ich das furchtbar, weil ich gedacht habe, nett sein ist so normal, das kann jeder. Das ist ja nichts Besonderes. Warum findet man mich jetzt gut, weil ich nett bin? Ich möchte lieber gut gefunden werden. Keine Ahnung, weil ich intelligent bin oder interessant, aber ich war immer nett. Und fand mich da auch nie wirklich erkannt. Mhm. Aber natürlich bin ich das. Und das habe ich tatsächlich verstanden über das Enneagramm, dass wie existenziell das für mich ist.
Ja. Ist nett und freundlich sein leicht für euch?
Ja, total. Ja.
Ja. Absolut.
Ja, das absolut. Ist die normale Dasein.
Ist der normale Modus, ne?
Normaler Modus, ja.
Weil ich glaube, das ist schon eine erste Unterscheidung zu manchen anderen, die sich in der 2 finden, dass für manche Stile, und ich sage das deswegen, weil es kommen öfter Leute zu uns, die sagen, sie sind 2 und irgendwie bleiben die dann nicht 2, weil manche haben das Gefühl, dass freundlich und nett sein auch irgendwie, ich bin dann nicht so richtig ich oder bin nicht so richtig authentisch oder ich bin nicht ehrlich und direkt genug, wenn ich freundlich und nett bin und das, ich müsste mich anpassen und so. Das sind ganz viele Sachen, die man dann hört. Aber ich finde es sehr schön, einfach freundlich und nett sein. Ja, na klar, so selbstverständlich für euch.
Also es müsste einen unheimlich guten Grund geben, bevor es einen Grund gibt, nicht freundlich und nett zu sein. Wozu? Also ich bin ein großer Fan von guter Atmosphäre. Ich bin nicht so ganz begeistert von schlechter Atmosphäre. Also warum sollte ich etwas tun, um die gute Atmosphäre zu stören? Ne?
Und jetzt ist aber interessant, natürlich gibt es auch schlechte Atmosphären, so nennen wir es einfach mal weiterhin.
Ach, klar.
Was tut ihr in so einem Moment?
Also bei mir, wenn ich, also schlechte Atmosphäre ist, wenn ich mich eine emotionale Reaktion habe. Meinst du das, getriggert? Oder meinst du das, wenn jemand anders auf mich reagiert?
Ja, also so ein bisschen beides. Also mir geht's eher darum, um dieses freundlich und nett sein. Jetzt ist es ja aber vielleicht so, dass das gerade nicht so gut funktioniert oder du hast wirklich eine emotionale Reaktion und denkst dir, was ist eigentlich mit dem schiefgelaufen? Was machst du dann?
Also ich kann sagen, garantiert nicht darüber reden, also in früheren Zeiten. Ne? Wir sprechen jetzt nicht über heute, sondern eben so vor Enneagramm, vor Entwicklungsphasen. Da hätte ich darüber bestimmt nicht gesprochen, sondern ich hätte herausfinden wollen, was ist dieser Mensch, was brauchen die, wie kann ich jetzt diese schwierige Atmosphäre in eine positive, freundliche wieder verwandeln. Also schnell wieder zurück in eine positive. Du, Angela, was sagst du?
Ja, absolut. Also ich fühle mich extrem unbehaglich in Situationen, wo es nicht, die Stimmung nicht freundlich ist und nett. Und bemühe mich wirklich, da wieder eine gute Atmosphäre herzustellen.
Jetzt wird mich mal interessieren, ich habe so ein paar, das ist interessant, ne? Ich habe schon so oft mit euch geredet und immer wieder kommen doch nochmal andere Fragen. Ist es wichtiger für euch? Vor allem früher, also vor allem du natürlich, Pam, früher, aber auch Angela, so als ihr noch wirklich die 2 wart, ohne es zu wissen, ist es schöner und wichtiger, dass die Stimmung gut ist oder dass hier gerade Ehrlichkeit und Tacheles gesprochen wird und Klarheit?
Also, meine Alarmglocken gehen an, wenn ich die Worte schon höre.
schöne Reaktion. Das reicht mir eigentlich schon, aber bitte. Ja. Bitte sagt was dazu.
Ja, also so Klarheit, Tacheles reden oder so, das wäre überhaupt nicht, das sind überhaupt wären gar keine Begriffe für mich gewesen. Etwas, was mir vielleicht sogar eher Unbehagen oder so bereitet hätte. Also unbedingt gute Stimmung. Also viel wichtiger als Klarheit, auch vielleicht als Ehrlichkeit.
Und um es gut zu verstehen, die Leute, die das von uns erwarten, ne, so diese Klarheit und kläre die Situation, wir haben diese Worte erstmal nicht zur Verfügung, also das Vokabular haben wir nicht. Dass das etwas Gutes sein könnte, ist für uns kein Konzept, die wir verstehen oder nutzen könnten. Und wenn, dann mussten wir erstmal irgendwie damit reingeholt werden, dass das jemand musste uns helfen, dass das wirklich was Gutes sein könnte, zu bleiben, etwas zu klären und so weiter. Und wie du weißt, ich bin ja heute wirklich bekannt dafür, dass ich sehr klar Tacheles rede. Ich habe gerade die Situation gehabt, gerade eben, ich war am Screen vorhin. Und ich warne der Person vorher. Ich sage, du, ich sage jetzt was wirklich Gemeines gleich, aber ich sage es wirklich für dein Interesse, schau mal, ob du das reflektieren magst. Und dann habe ich ein Feedback gegeben. Und ich habe wirklich jemand gesagt, also ganz ehrlich, du hast eine weinerliche Stimme und ich finde, du magst ganz gerne die Opferecke. Und das war jemand, der mir gerade erzählt hat, also alles andere über sich, aber nicht das. Und ich wusste, das ist wirklich was Schwieriges zu sagen, aber sie braucht es, wenn sie aus dieser Ecke rauskommen will, wo sie will. Sie wollte was raus, aus der Ecke rauskommen. Und ich weiß, wie nützlich es ist, wenn du über die drei Zentren weißt und du weißt, dass mit Bauchzentrum, wenn du Bauchzentrum zur Verfügung hast als zwei, brauchst du nicht das Weinerliche und brauchst du nicht diese große Anpassung, Fußmattenhaltung. Aber bis du es hast, hast du nichts anderes. Es gibt keine Möglichkeit, dich anders zu verhalten, als dich klein zu machen. Da sind wir schon bei Verdrängung. Mhm. Wenn wir etwas haben, was für uns wichtig ist, was wir klären sollten, aber wir haben überhaupt keine Möglichkeit, das zu tun, bis wir irgendwie ein bisschen Bewusstsein haben, wie kann ich in mein Kraftzentrum kommen, wie kann ich mich erden, in mein Bauchzentrum kommen. Wir brauchen die Information für unser Kopfzentrum und dann auch ein bisschen Körperpraxis, dass wir da hinkommen. Und ich finde auch Menschen, die uns da ein bisschen unterstützen. Oh, guck mal, das klingt, hört sich aber sehr herzlich gerade an. Bist du nicht ein bisschen wütend darüber? Oder du darfst gerne dich beschweren, wenn du möchtest. Das sind für mich Einladungen, die richtig gut tun. Wenn jemand mir Erlaubnis gibt, du kannst ruhig zeigen, wenn du wütend bist oder wenn du unzufrieden bist oder wenn da was ist, was dich stört. Weil in unserer Grundlebensstrategie haben wir dafür kein Erlaubnis. Mhm.
Du hast jetzt so viele Themen auf einmal angeschnitten. ich guck mal irgendwie, weil da war schon drin, was braucht ihr, wie schafft man Vertrauen, Verdrängung, Abwehrmechanismus. Ich würde gerne nochmal, bevor wir da alles reingehen, in dieses Thema Kompetenz und Entwicklungsfelder gehen. Erstmal das, weil ich glaube, das ist auch interessant. Also ich finde diese Kompetenz, wir sagen ja auch bei zwei aktives Herzzentrum, also das Herzzentrum im Sinne von aktiv Beziehung, Einladen, Freundlichkeit, Nettigkeit, das haben wir alles schon gehört.
Mhm. Wir sagen auch volles Herzzentrum, ne? Also volles Herzzentrum.
Volles, ja, volles gibt es auch, genau, ja. Beides, ja. Und das ist auf jeden Fall, würde ich auch sagen, eine Kompetenz. Ich finde auch dieses freundliche, nette, also ich kenne eigentlich niemanden, der nicht von Pam, zumindest natürlich in unserer Welt, sagen wir mal im Seminar oder wenn wir Leute kennenlernen oder wenn wir Feedback zum Podcast bekommen, dann ist ganz oft so, oh, Pam hat so eine warme, die ist, man fühlt sich sofort so geborgen. Und also diese Ausstrahlung ist wirklich, glaube ich, was eine Kompetenz für Stil 2 ist. Jetzt spreche ich über Pam. Aber Angela, wie erlebst du das in deinem Leben? Also was siehst du als Kompetenz? Kannst du davon ein bisschen was erkennen oder auch andere Kompetenzen?
Also was ich bei mir auch erkenne, Kompetenz, ich kann sehr, sehr, sehr schnell in Beziehung gehen. Also ich habe das Gefühl, ich da kann ein fremder Mensch sein und ich lache den an, strahle den an und es ist eine Beziehung da und wir sind im Kontakt, reden miteinander und ich glaube, das ist eine Kompetenz. Und was ich auch finde, was eine Kompetenz der Zweier ist, wir können uns wirklich auf das Gegenüber zu 100% einstellen. Also das ist ja ein bisschen dieses, was dann auch so die Schattenseite hat, dass wir uns selbst vielleicht vergessen, aber erstmal diese Fähigkeit, so ganz beim anderen zu sein, wirklich zuzuhören, das finde ich, ja, das ist auch eine Kompetenz. Das muss man auch können.
Mhm. Ja,
und
ja.
Da würde ich ganz kurz noch nachfragen, wirklich zuzuhören, auch tatsächlich mit Interesse, also Interesse an der anderen Person, oder ist es...
Ja.
Ja. Weil ich sag mal, ich challenge euch mal so ein bisschen, weil um die manchmal so unbequemen Begriffe aus den Büchern euch überzustülpen, dieses Wort Manipulation zum Beispiel, zuhören, manchmal steht, das wäre ein bisschen berechnend. Ne? Ich höre zu, ich bin so freundlich und nett und helfe, damit ich etwas zurückbekomme, weil sonst bekomme ich ja nichts zurück. Das ist so ein bisschen pauschal, was manche Bücher so klischeemäßig über Zweier schreiben. Ich denke, ihr fühlt euch ein bisschen getroffen, aber Angela, was sagst du dazu?
Also ich sehe jetzt, seit ich das Enneagramm kenne, dass was dran ist, aber dennoch fühlt sich dieses Verhalten für mich völlig natürlich an. Also ich denke ja nicht so, ich bin jetzt mal nett zu dem, ein paar Minuten und dann ist er auch nett zu mir. Also das ist ja die Manipulation, aber ich glaube, das liegt, ist so tief und das ist nicht spürbar. Also ich bin tatsächlich, wenn ich mich auf jemanden einlasse, ich bin ganz bei dem. Und klar, ich weiß jetzt, dass ich dadurch auch etwas gewinne, nämlich, dass der mich mag und das es tut meinem Selbstwert gut. Aber diese Manipulation ist nicht bewusst.
Ich nehme den Challenge auf.
Ja, gern.
Und ich würde sagen, was ich heute verstehe und weiß, natürlich stimmt es, dass wir unsere Freundlichkeit irgendwann entwickelt haben, auch diese Perspektive auf der andere Person und unsere Bedürfnisse, Grenzen und so weiter wegpacken. Natürlich haben wir das gemacht, weil wir entdeckt haben, oh, dann kommt was Warmes, Freundliches in meine Richtung. Aber wenn ich mich behaupte oder wütend werde oder will, was ich will, dann hört es auf. Also es ist besser, das zu leben, das als Angebot zu haben, als Überlebensstrategie, weil es was Warmes anscheinend mitbringt. Natürlich stimmt das. Allerdings möchte ich hier für alle Enneagrammstile ein bisschen reden. Das haben alle entdeckt, auf der eine oder andere Weise. Wie geht es mir besser? Und deswegen habe ich diese Grundlebensstrategie. Also wer durch die Welt läuft, und es war damals, als ich Enneagramm lernte, da würde wirklich nicht sehr nett über die zwei gesprochen, habe ich oft genug gehört, weil alle irgendwie geglaubt haben, die haben sowas nicht. Aber jeder Enneagrammstil hat eine Grundlebensstrategie entwickelt, aus gutem Grund, um ein bisschen aus der Welt das zu bekommen, was die brauchen. Und insofern, wir haben wirklich ein Seminar dazu gemacht mit Manipulation. Weil ich fand es unfair, dass es irgendwo auf unserer Schulter sitzt und wir sollten nur die Einzigen sein, die manipulieren in Beziehung. Das fand ich schon sehr unfair. Und ich habe schon für jeden Stil sehr genau sehen können und die haben auch für sich sehen können, okay, wir manipulieren auch. Ach, und wir haben Image auch. Aber es ist nur anders. Und man redet nicht darüber in den Büchern bei den anderen Stilen. Also das ist dieses, was auf jeden Fall den ersten Büchern teilweise, und nur die Sechser haben Angst, ne? Und also wir wissen, dass in den ersten Büchern ein Eindruck erweckt würde, also ein Stil, ein Thema. Aber heute wissen wir, also wenn wir alle haben Angst und alle haben Beziehungsbedürfnis und alle können manipulieren und alle haben auf eine bestimmte Art Image. Nur wir müssen wissen, was ist der Unterschied, ne? Wie ist es spezifisch zu diesem Stil? Und da mag ich schon gerne zu deiner Frage, ja, aber eben mit dieser Ergänzung für Gerechtigkeit. Und dich, Angela, kannst du damit mitgehen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Gibt es für euch denn eine, ich nenne es mal Auseinandersetzung, Konflikt, der nicht die Beziehungsebene betrifft? Also es gibt ja manche Leute, andere Stile auch gerne, die können Sachebene, gerade geht es um die Sachebene und Beziehungsebene vermeintlich gut trennen. Es geht doch hier jetzt gar nicht um Beziehung. Und sogar ein bisschen lästig, dass es jetzt hier plötzlich ein Beziehungsthema werden soll, obwohl es eigentlich hier gerade um ein Sachthema geht. Wie ist es bei euch?
Angela, du zuerst.
Also ich glaube, dass bei mir immer das Beziehungsthema oben steht. Also ich glaube, ich kann das gar nicht so richtig trennen. Und ich kann mich über Sachthemen unterhalten, natürlich. Aber es muss eine Beziehung da sein. Und das ist so das Fundament. Und dann kann ich mich auch sachlich unterhalten. Ich kann das inzwischen manchmal mit meinem Mann, weil ich mich bei dem sehr, sehr, sehr sicher fühle in der Beziehung. Da passiert mir nichts. Und da kann ich auch mal wirklich so dieses Emotionale ganz rauslassen, auch wenn wir irgendwie einen Streit haben oder einen Konflikt oder unterschiedlicher Meinung sind. Da kann ich das. Aber ich glaube, das ist vielleicht die einzige Beziehung, vielleicht noch mit meinen Kindern, da geht es auch noch.
Ja. Wie seid ihr denn emotional? Das ist auch vielleicht eine spannende Frage bei euch, weil von außen erlebt man, würde ich sagen, eher ein Lächeln als was anderes. Man würde nicht, glaube ich, sofort dazu denken, dass ihr gerade vielleicht innerlich hoch emotional seid. Weiß ich nicht, ob ihr es beantworten würdet mit ja. Aber welche Emotionen kennt ihr denn gut und wie emotional würdet ihr euch einschätzen?
Also in meine Grundlebensstrategie habe ich ganz deutlich alle Gefühle abgelegt, außer Liebe und dieses fürsorgliche Wärme, das dürfte sein. Aber Angst gab es nicht, Wut gab es nicht. Eigene Bedürftigkeit in Form von Emotionen gab es nicht. Die dürften nicht sein. Und das war für meine Grundlebensstrategie nicht passend zu meinem Image. Also die anderen dürfen es, aber ich nicht. Ich weiß nicht, ob du was anderes sagst, Angela?
Nee, würde ich genauso sagen.
Hattest du Angst vorher? Kanntest du Angst, bevor du angefangen hast, mit dir zu arbeiten?
Ich hatte kannte Angst nicht. Ich kannte Wut auch nicht. Also.
Ich hatte eine Aufgeregtheit, wenn ich Prüfungen gemacht habe. Und wenn ich glaube, das erste Mal fliegen, solche Sachen oder irgendwelche. Und, aber ich habe das eher bezeichnet als was Positives. Das ist, oh, du bist jetzt mutig, du jetzt machst was Neues. Und das ist irgendwie so eine Art Aufgeregtheit. Also ich hätte es niemals als Angst bezeichnet. Mhm. Obwohl, wenn ich wirklich jetzt hingucke, ich habe jetzt keinen Bungee-Jump hier, aber ich habe mal so Sachen, wo ich mir ein Parachute da so hochgezogen würde in ein Boot und alle solche Sachen waren schon ein bisschen abenteuerlich und auch mal ganz hoch runtergesprungen im Wasser und solche Sachen. Aber das war eher so eine Art dieses der Image, dass ich meinen Wert erhöhe mit das, was ich gerade mache, so eine Art Aufgeregtheit. Ich hätte das niemals als Angst bezeichnet, weil das Angst passt nicht zu meinem Image, ne, wenn ich hier was Sportliches mache oder was Neues mache oder so. Aber natürlich habe ich gelernt, Angst zu spüren. Ich meine, in dem Moment, wo du anfängst mit deinem Bauchzentrum und dieses zentrale Nervensystem darf in alle drei Zentren gefühlt werden, dann natürlich gibt's Angst, gibt's Wut, gibt's Trauer, gibt's, ja klar, alles Spektrum von Gefühlen, die möglich sind, alle Nuancen. Aber ich habe sie vorher alle nicht gefühlt. Dass die Sprache geht in so was Missionarisches, wenn Wut da ist. Das ich habe zwei sehr gute Freundinnen, die zwei sind. Und ich bemerke es ganz genau. Und, ach, guck mal, da, eigentlich ist da Wut, aber die wissen es nicht. Mhm. Und dann kommt es ein bisschen was moralisch-missionarisches.
Ja.
Im Sprachstil, so im Kommunikationsstil. Kennst du das, Angela?
Ja, das kenne ich auch. Das kennt mein Mann auch gut von mir.
Könnt ihr das bitte konkretisieren? Weil ich habe natürlich jetzt viele Beispiele im Kopf, aber ich will nicht interpretieren. Was könnte die Außenwelt hören? Welche Art von Satz, welche Art von Stimmung erleben, wenn ihr dieses missionarisch Kommunikationsstil habt?
Also ich finde, missionarisch ist tatsächlich eine Beschreibung von die anderen vielleicht erleben. Ich meine, ich persönlich mag es nicht, wenn jemand mich missionieren will für irgendwas. Du, Angela? Ich bin da sehr allergisch dagegen.
Also wenn mich jemand missionieren will, das mag ich auch überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass ich es tue. Also
ja,
das
kriege
ich manchmal von meinem Mann gesagt, dass ich irgendwie so versuche, auch mit viel, viel, viel Reden, ihn zu etwas zu überreden oder zu überzeugen oder zu einer Meinung oder Haltungsänderung zu bringen.
Nach wie vor freundlich und nett, nehme ich an?
Ja. Ich muss jetzt lachen, weil für meinen Mann hat sich das leider radikal verändert. Also ich sage immer, du musst aufpassen, wenn die Zweier missionarisch werden, da geht das Bauchenergie im Kopf. Da kannst du ganz sicher sein, dass darunter Wut ist. Und es missionarisch ist überzeugen wollen. Du hast gesagt, viele Worte. Mein Mann hat gesagt, belehrend. Mein Mann, ne, du willst mich belehren. Aber ich wollte ihn nicht belehren. Ich wollte ihm erreichen, dass er irgendwas... Ne? Aber ich finde, das ist schon was sehr typisch zwei. Die Stimme geht nach oben, die Energie geht nach oben. Du siehst im Grunde die Herzenergie und die Bauchenergie geht beides nach oben. Also es ist fast herzlich lieb, aber schon sehr überzeugen wollen. Nicht aufhören, bis ich erreicht habe, dass ich dich überzeugt habe von irgendetwas. Also da ist die Bauch- und die Herzenergie drin. Und ich weiß genau, ich habe eine Erfahrung gemacht, damit runterzukommen im Körper und ich habe Liebe gespürt. Es war verrückt. Die anderen haben zu mir gesagt, du musst doch wütend sein. Das ist jetzt definitiv eine Situation, wo du wütend sein müsstest. Ich habe aber keine Wut gespürt. Es war ja noch die Anfang der Zeit von Bauchenergie öffnen. Ich habe keine Wut gespürt, aber runterkommen, dann habe ich wirklich, also eine Bewegung, ich hätte diese Person, wo ich angeblich wütend sein sollte, hätte ich umarmt. Das war die Bewegung in meinem Körper. Also da siehst du, wie diese Zweierenergie darf nicht wütend und so weiter. Es muss eine Form nehmen, die irgendwie beziehungspflegend, wie auch immer du es nennen willst. Das sind so faszinierende Punkte für mich gewesen, dass man was ganz anderes fühlen kann, als eigentlich wirklich das. Wir sprechen über Gefühlsmaschen, ne?
Das macht es für mich auch differenzierter, weil diese Bewegung auch abgegrenzt zu anderen Stilen, weil belehrend, die Worte missionarisch belehrend, würde ich auch als Worte anderen Stilen zuordnen können.
Klar,
also mehr, alle könnten das sein.
Ja.
Aber diese innere Bewegung von, obwohl du eigentlich gerade wütend wärst, also ich persönlich, ich würde nicht auf die Idee kommen, wenn mich jemand auf die Palme treibt, eine Umarmungsbewegung zu machen.
Ich war sehr fasziniert, als ich das merkte. Ich dachte, oh, ehrlich? Ich war schon sehr fasziniert. Da merkst du, wie unser zentrales Nervensystem was lernen kann für die Überlebensstrategie. Und wir haben verlernt, das heißt, wir haben verdrängt, da kommen wir zur Verdrängung, was eigentlich in Wahrheit da war. Aber das
ja,
darf nicht.
Dann sag das einmal bitte. Also eigentlich wollte ich Angela nochmal dran nehmen, aber machen wir erst Verdrängung, weil wir jetzt wirklich, glaube ich, richtig gut da drin sind. Was ist Verdrängung in diesem Kontext? Auch an diesem Beispiel finde ich perfekt, an diesem Beispiel auch mit dem Umarmen.
Absolut. Ich habe an diesem Beispiel, das war eine physische Erfahrung für mich, und da habe ich begriffen, was Verdrängung ist. Und ich habe die Wut immer noch nicht gespürt. Ich hatte nur die Information von außen, dass ich an dieser Stelle wütend sein musste. Aber dann lief ich durch die Welt mit dieser Frage in mir, musste ich jetzt wütend sein? Was ist jetzt? Ist das jetzt eine Situation, wo ich wütend sein musste, weil ich es wirklich real nicht gespürt habe? Also wie kann ich es wissen? Ich muss ja die Information haben. Und die war verdrängt. Und das war schon Arbeit, das zu befreien. Also wie gesagt, Bauch, afrikanische Tanz, viele, viele Gehmeditationen mit Bauchworte, viel Arbeit, Aber ich war schon so ehrgeizig, dieses Bauchzentrum zu öffnen und zur Verfügung zu haben. Ich ahnte schon, was mir fehlte. Und ich hatte die Nase voll, mich wie eine Fußmatte zu fühlen.
Wie erlebst du Verdrängung, Angela? Was erlebst du, dass du das kennst? Also wie erkennst du Verdrängung?
Also ich erlebe das bei mir so, dass manchmal Gefühle auftauchen oder spürbar werden. Das kann Verärgerung sein, Widerstand oder Wut. Und bevor es überhaupt so richtig an die Oberfläche kommt und rauskommen könnte, ist es schon wieder weg. Und ich lache drüber weg oder bin dann, also suche dann doch wieder irgendwie den Konsens mit meinem Gegenüber. Also ich erkenne jetzt, dass da Gefühle sind, die vielleicht auch hoch wollen oder raus wollen, und dann werden die aber sofort beiseite geschoben.
Und da habe ich zwei Fragen dazu. Also erstmal bei diesem Aussage bleiben, dann ist das schon wieder weg.
Ja.
Ist das so, dass es weg ist? Du spürst es, ist es weg? Also ist es einfach nicht mehr in deinem System, das, was du eigentlich, dieser Widerstand, und du bist wieder in diesem, ja, Beziehungsebene? Ist es wirklich dieses Weg?
Ja, so würde ich es beschreiben. Also in dem Moment, ich spüre es dann tatsächlich nicht mehr.
Wobei, und ich verspreche dir, Angela, wenn du dabei bleibst mit der Praxis, mit der Zeit ist es nicht mehr weg. Ja. Immerhin bleibt, was ich nenne, eine Irritation oder eine Reaktion im Körper. Da behalten wir eine körperliche Erfahrung davon. Aber am Anfang null.
Ich kenne auch Situationen, wo
mir
dann...
Mir geht es auch vor allem um den Anfang jetzt, also natürlich, um das, genau, nachzuvollziehen, ja.
Genau, genau.
Ja. Und die zweite Frage, die ich dazu habe, ist, du hast an einen anderen Begriff gesagt, ich glaube sowas wie, dann schiebe ich das beiseite oder irgendwie so ähnlich hast du es formuliert. Und Verdrängung klingt auch nach einem sehr aktiven Wort. Mhm. Ich verdränge etwas. Suggeriert eigentlich oft, ich mache das bewusst und ich mache das aktiv. Ist das so oder wie erlebst du es?
Also ich erlebe das nicht als irgendwie so brutal oder dass ich mit Kraft etwas wegdrücke. Es ist irgendwie für mich so eine Mischung von sich verflüchtigen und so ein sanftes Beiseiteschieben. Also es hat nichts Gewaltvolles. Ich weiß nicht, wie ist das, wie kennst du das, Pam?
Ja, ich habe das Bild immer gehabt, also ein Sieb.
Ja, genau.
Und alles, was für mich relevant ist, für meine Grundlebensstrategie, darf im Sieb oben bleiben. Und alles, was nicht erlaubt ist, fällt durch, es ist weg. Das war so meine erste Bilder von Verdrängung. Weil ich habe schon kurz gespürt oder kurz, oh, oder irgendwas war schon, irgendein Hinweis war da, körperlich. Aber es fiel weg, es fiel einfach durch den Sieb und ich kann es ja nicht auffangen von unten. Ich hatte noch keine Hände oder keine Möglichkeit, unten irgendwas hochzuholen. Also es war dann weg. Aber immerhin fing ich an zu erkennen, dass das innerlich irgendwie passiert mit irgendetwas. Ich meine, wir sind Analphabeten, wenn es darum geht, Gefühle und Bedürfnisse. Die anderen reden darüber, als wenn wir es mussten können. Aber das ist schon echt Arbeit. Wir müssen erkennen, dass wir es nicht kennen. Wir müssen erkennen, dass wir was lernen müssen, dass wir, uns fehlt etwas. Wir brauchen Zugang zu diesem Bauchzentrum, sonst werden wir nie wissen, was wir brauchen. Wir werden nie unsere Gefühle als körperliche Erfahrung erleben, wenn wir nicht unser Bauchzentrum öffnen. Und die Motivation muss hoch sein, ne? Also ich finde es wichtig, wo wir hier überall das sprechen, was tut uns gut in Beziehung und wie können andere mit uns umgehen, wenn wir uns gerade so verhalten. Weil wir reden hier über die zwei und die Grundlebensstruktur, aber ich finde, in Beziehung brauchen wir immer diese zwei Bereiche. Wenn ich erlebe, dass dein Verhalten mir gegenüber, deine Kommunikation mir gegenüber herausfordernd ist, unangenehm, ich will es nicht. Wenn jemand mit mir das nicht will, nehme ich an, ich werde missionieren, belehrend, was auch immer. manchmal gehen wir, glaube ich, zu weit rein in den anderen, weil wir haben ja diese Sensibilität, was die brauchen. Die wissen selber noch nicht, dass die irgendwas brauchen. Und wir reden so, als wenn die es brauchen, als wenn wir es besser wissen würden. Dann ist es wichtig, dass Menschen einfach eine Grenze für uns haben. Aber jetzt kommt's. Bitte eine Grenze in Beziehung geben. Ganz liebevoll. Als Beziehungsangebot. Und nicht so, als wenn wir falsch sind, kritisiert werden und die mögen uns nicht mehr. Ich meine, das sind sehr tödliche Geschichten für uns. Also es muss schon, die mussten einfach wissen. Wir wissen es nicht. Es tut uns gut, wenn die uns das sagen, aber bitte in dem Sinn, dass wir uns um uns kümmern. Ich könnte mir vorstellen, den Satz, irgendwie merke ich, dass ich fühle dich so missioniert, als wenn ich hier missioniert werde. Ich möchte das nicht. Und ich frage mich, wie geht es dir gerade? Was brauchst du? Was ist es wirklich dein Thema, was du mir sagen willst? Dafür interessiere ich mich. Und ne, guck mal, ob du mir das sagen kannst. Ich weiß, in Beziehung tut's mir immer gut, wenn jemand mich auf mich zurückreflektiert. Nicht, dass ich einen Mangel habe, nicht, dass ich kritisiert werde, sondern dass die mich sehen und um mich kümmern wollen. Ich weiß, dass das am Anfang des Weges, wo ich das erlebt habe, bewusst erlebt habe, das war wie ein Elixier, das war wie ein Glas Champagner. Also wow, ich spüre das jetzt. Und da ist jemand, der sich um mich kümmert. Was sagst du, Angela?
Also dieses, dass sich jemand um mich kümmert, das kenne ich so nicht oder habe es, glaube ich, so nicht erlebt, wie du es beschreibst. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das gut fände oder gut annehmen könnte. Was mir wichtig ist, also ich muss das Gefühl haben, auch wenn Kritik ist ganz schwierig, muss das Gefühl haben, der andere mag mich, egal was er mir jetzt sagt, er mag mich. Und ich kann manchmal, finde ich Humor gut, wenn es so ein bisschen so mit einer Leichtigkeit oder so humorig rübergebracht wird. Und mir tut gut, also wenn ich von meiner Seite dann doch mal ein bisschen Verärgerung oder so zeige, wenn ich dann gespiegelt bekomme, das hat mir jetzt gut gefallen. Da hast du jetzt was gezeigt, was ich von dir noch nicht kenne und super gemacht.
Ja. Ja. Also uns loben dafür, dass wir uns vertreten, ne?
Ja.
Inwiefern ist das Wort, meine Frage wäre gewesen, was braucht ihr, um vertrauen zu können? Ist das, ich will es explizit nochmal stellen, weil vielleicht ist es ein bisschen anderes, was euch Feedback zu geben und was braucht ihr, um vertrauen zu können? Oder vielleicht haben wir es auch schon bearbeitet, aber ich will es nochmal stellen. Angela, was brauchst du, um vertrauen zu können?
Also ich würde einmal sagen, so wenn ich zu dieser erste Schritt, um überhaupt in Beziehung zu gehen oder wenn ich Menschen kennenlerne, da bin ich immer vertrauensvoll. Also da kriegt jeder bei mir, hat einen enormen Vertrauensvorschuss erstmal. Also ich gehe überhaupt nicht misstrauisch auf Menschen zu. Aber dann so in einer echten, ernsten Beziehung, bis ich da so dieses Vertrauen habe, was es mir erlaubt, vielleicht auch zu zeigen, was ich sonst mir nicht gestatte zu zeigen, da brauche ich die Gewissheit, dass der andere absolut zu mir steht und mich mag und das muss also verlässlich sein, dass so die Zuneigung oder die Stabilität der Beziehung nicht angekratzt wird. Und das ist bei mir, glaube ich, das braucht einfach viel Zeit. Also Zeit ist dann wichtiger.
Was senden Leute für Signale aus, damit du die Beziehung ist nicht angekratzt, damit du das wahrnimmst, dass es auch bei dir ankommt.
Ja, ich glaube, das ist einfach die Erfahrung, dass jemand bleibt, auch einfach über vielleicht doch mal Konflikte oder Krisen hinweg.
Weil die Konflikte und natürlich wahrscheinlich sofort Beziehungstrennungsangst und so auslösen.
Richtig, ganz genau. Und da einfach zu erleben, jemand bleibt da über lange Zeit, das gibt mir Vertrauen.
Pam, du wolltest auch was sagen.
Ja, ich muss aber jetzt anfangen. Kennst du Beziehungsangst, verlassen zu werden?
Ich muss mal nachdenken. Also ich bin noch nicht so oft verlassen worden.
Ich höre das.
Ja.
Irgendwie schreiben jetzt einfach alle Herzmenschen zu.
Also vielleicht, ja.
Warte mal, ich verstehe es noch nicht ganz. Pam, weil du sagst, du hast keine Angst, verlassen zu werden? Oder du
Nee. Ich kenne das nicht. Und das hat mich immer gewundert, dass die das Wort für vier gleich bei zwei schreiben. Und ich denke, viel Vertrauensvorschuss, Beziehung ist eigentlich einfach. Also ich laufe nicht durch die Gegend mit dem Gefühl, dass Beziehung schwierig ist. Und das auch vor Enneagramm nicht. Ich habe schon gute Erfahrungen gemacht, dass überall, wo ich hinkomme, im Großen und Ganzen, finde ich Menschen, die mich mögen. Und also ich finde nicht, dass wir Angst, Beziehungsverlust oder so. Da wird es irgendwas falsch geschrieben. Aber wenn es wirklich mal passiert, natürlich passiert es mal im Leben, das ist schon schockierend. Also ich habe eine Freundin, die wirklich eine 6, die mal die Beziehung gecuttet hat. Und ich habe das vielleicht 3-mal, 4-mal in meinem Leben erlebt. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand mir im Job kündigt oder eine Beziehung kündigt oder ins Sportteam kündigt oder wo ist man unterwegs. Also ich kenne das nicht und erwarte es eigentlich auch nicht. Du?
Also das kenne ich auch nicht. Ich habe es auch nie erlebt und ich erwarte es auch nicht. Aber was ich kenne, ist, dass ich es als so ein Beziehungsabbruch empfinde, wenn zum Beispiel in einem Streit mein Partner den Raum verlässt oder weggeht. Und das ist schon irgendwie eine Angst, die vor allem früher, ich habe sowas kaum ausgehalten, weil in dem Moment war die Beziehung unterbrochen und das fand ich extrem schwierig.
Und bist du dann hinterhergegangen?
Ja.
Ja. Das ist ja auch die Realität von Herzmensch sein.
Ich wollte es gerade sagen.
In Beziehung sein ist in Präsenz, diese energetische Präsenz von Beziehung, eine Aufmerksamkeit, wenn ich spreche, hört jemand zu und antwortet. Das ist in Beziehung sein. Aber lass uns ehrlich sein, die anderen Zentren haben damit nicht immer das so ganz leicht. Die verstehen nicht unbedingt das Prinzip. Oder also, fühlen sich manipuliert oder irgendwas.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, wo Herzzentrum, vielleicht die 4 ein bisschen anders, aber ich glaube grundsätzlich Herzmenschen, wo da eine Ähnlichkeit ist. Also dieser Moment, dieses Trennende, weil gerade ein Konflikt entsteht. Ich glaube, kein Mensch auf dieser Welt mag wirklich gerne Konflikte. Das ist egal welches Zentrum und ich will das auch nicht nur 9ern zum Beispiel zuschreiben. Ich habe auch tatsächlich gerade überlegt, das Gefühl, die Angst verlassen zu werden, ich glaube, die hatte ich noch nie. Also da fühle ich mich sehr ähnlich wie ihr. Das habe ich, glaube ich, noch nie gespürt, so in dem Sinne. Aber wir kommen wieder zu euch. Also ich gucke gerade auch nochmal die Liste an. Also was ich gerne, glaube ich, nochmal ganz explizit fragen will, wir haben es zwar immer so ein bisschen schon benannt, gleichzeitig auch natürlich Pam mit Bauchzentrum immer mal wieder erwähnt, aber ich stelle die Frage auch nochmal explizit. Was ist ein Entwicklungsfeld für euch in Beziehung? Oder vielleicht auch mehrere?
Oh ja. Nicht zu viel reden. Lerne es auf den Punkt zu bringen. Nicht zu schnell, zu tief emotional zu gehen. Das kann sehr überfordernd für andere sein. Und nicht alles ist ein Beziehungsthema. Du hast ja vorhin darüber gesprochen. Ich musste das lernen. Ich war fasziniert zu erkennen. Oh ja, ich habe es ehrlich gesagt in anderen erkannt, in Mediation. Ich habe unglaublich absurde Situationen erlebt, wo ich richtig sehen konnte, aber darum geht es doch, das geht um einen Schrank, es geht nicht um eure Beziehung. wo ich das erkennen konnte. Und dadurch habe ich bei mir geguckt und gelernt, ach, guck mal, wenn man Beziehungszentrum unterwegs ist, dann ist alles, Gefühle sind das Wichtigste der Welt und alles ist Beziehung. Und leider, nein, ist es nicht. Und du bist nicht so wichtig. Eine 2 braucht die Erkenntnis. Du bist nicht so wichtig. Wir nehmen sehr viel Verantwortung für sehr viel. Wir glauben, wir müssen missionieren und verändern. Wir glauben, wir können die anderen helfen, sich weiterzuentwickeln, auch ungefragt, oder ihre Bedürfnisse zu erfüllen, auch ungefragt. Wir wissen es nicht, dass wir es tun, aber es kann schon mal passieren. Und irgendwie diese Demut ist zu wissen, ich bin nicht so wichtig. Und das ist der Moment der Freiheit. Das ist der Moment, ach, ich muss mich nicht um alle kümmern, die ein bisschen unglücklich sind. Oder ich muss nicht, wenn jemand diesen Bedürfnis nicht erfüllt, dann ist es halt so. Und eigentlich sind die selber dafür verantwortlich, ob die es überhaupt benennen wollen oder nicht, das Thema. Also irgendwie habe ich mir viel Freiheit gegeben, gewonnen, und ich habe andere viel Freiheit gegeben, indem ich das gelernt habe. Aber man muss es erst mal lernen. Man muss erst mal bewusst sein, dass es ein Thema ist. Kannst du was mit anfangen, Angela?
Ja, damit kann ich was anfangen. Aber ich denke die ganze Zeit, ich kenne auch was anderes, was erstmal gar nicht dazu zu passen scheint, nämlich dieses sich kleiner zu machen, als der andere ist. Und das widerspricht ja erstmal diesem, sich wichtig zu nehmen. Aber das ist trotzdem das, also ich kenne das bei mir sehr gut, dass ich mich im Kontakt, ich mache mich irgendwie kleiner, der andere ist interessanter, ich höre zu, ich zeige wenig von mir. Und also das kenne ich sehr gut, und das, glaube ich, ist auf jeden Fall ein Entwicklungsschritt.
Absolut. Ich hatte vorhin das Wort Fußmatte erwähnt.
Ja.
Das ist das. Das meine ich damit.
Also auch mehr zu zeigen, auf Augenhöhe zu sein. Und
wir können uns auf eine absurde Demut, es ist eine falsche Demut, aber wir denken, dass wir demutig sind, absurd uns als Fußmatte anbieten, spazieren ruhig über uns, um schlechter irgendwo hinzukommen.
Aha.
Das können wir, aber da hast du absolut recht. Und ich finde, das ist genau das Gegenpart zu dieses andere, wissen, was andere brauchen und irgendwie ein bisschen missionieren und so weiter. Und die Balance kommt durchs Bauchzentrum, ne? Und das Herzzentrum für sich. Das war hartes Lernen. Dass man diese Perspektive auf die anderen auch mal lernen, wann kannst du es auf dich richten? Und will ich mit dir so arbeiten, dass du in Kontakt kommst mit deinem Herzzentrum für dich und dein Bauchzentrum für dich? Das ist das wirkliche Lernfeld, ne?
Und du meinst mit Perspektive auf die anderen dieses zu schauen, was sie brauchen, wie es ihnen geht, sich um
sie
zu kümmern.
Wir sind nur auf die anderen. Ich merke in so einer Situation wie Weihnachten, also es läuft alles so, wie die anderen das wollen und planen und so weiter. Und ich habe mich gefreut, nicht viel Verantwortung zu haben. Das war nett. Aber ich habe auch bemerkt, also ach, ich kann hier einfach total mitmachen, angepasst und genießt das alles und so. Ich habe fast keinen Impuls, irgendwas zu ändern oder was zu machen oder so. Ich kann das gut, also mit go with the flow. Ich kann das wirklich gut, natürlich, wenn es einigermaßen harmonisch ist, also ne, Familie und so. Aber wenn ich andererseits eine Rolle habe, eine zweierhafte Rolle, wo ich alles ausgestalte und die kommen und ich koche und so weiter, dann ist es natürlich eine ganz andere Verantwortung, was ich habe. Und dann könnte ich es nicht so mit dem go with the flow und angepasst sein. Dann würde ich schon ein bisschen, aber auch da könnte es sein, dass jemand was ändert. Und ich sage nicht, dass ich es so nicht haben will, sondern, ja, machen wir. Auch ich kenne so viele Situationen. Eigentlich wollte ich es nicht, aber irgendjemand hat es vorgeschlagen und irgendwie wird es angenommen und schon machen wir irgendwas ganz anderes, als ich geplant hatte, obwohl ich das Ganze ausgestaltet habe. Also solche Situationen gab es sehr oft in meinem Leben. Kennst du das auch, Angela?
Ja, das kenne ich auch. Aber ich denke gerade, das ist ja auch nicht nur schlecht. Also,
nein, natürlich nicht.
Dass es uns irgendwie nicht gleich stresst, wenn unsere Pläne durchkreuzt werden, sondern dann diese Flexibilität zu haben oder sich dann so einzustimmen auf was anderes, finde ich, ist auch eine Kompetenz.
Und ich glaube, dass ich am Ende, wenn es wirklich mir zu viel von dieser ganzen Anpassungsgeschichte, das ist, wo ich in diese Ecke komme, ich muss alleine sein. Ich muss irgendwas für mich ganz alleine, Tür zu, ob es das Buch ist, was ich lesen möchte, oder ich gucke was im Fernsehen, oder ich oder einfach mit einer Freundin mal irgendwo essen. Also ich muss irgendwie aus diesem Feld heraus, wo ich anpassen.
Wie oft kommt das vor?
Also früher öfter, weil ich keine anderen Möglichkeiten hatte, mich zu erholen sozusagen von das Ganze.
Sag mal in Zahlen, öfter heißt einmal in der
Damals,
Woche?
Damals, wahrscheinlich einmal am Tag irgendwie, und wenn es nur für eine Stunde war. Heute, also ich glaube, ich mache es viel natürlicher. Ne? Ich kann zum Beispiel, ich bin schwimmen gegangen alleine, also dann habe ich meine Zeit für mich alleine. Oder also heute kann ich es natürlicher, leichter. Ich muss es nicht groß planen oder so. Aber ich sag schon manchmal, kann ich erst mal alleine sein, ich mache die Tür zu und ich hätte gerne mal eine Stunde für mich. Und wenn ich das mache, dann klappt das auch. Dann ist meine Familie da recht rücksichtsvoll. Und
wie ist bei dir, Angela, mit alleine sein?
Ich brauche das auch. Und je mehr ich mit anderen zusammen bin, Menschen, umso mehr brauche ich's. Und ich kann das hier zu Hause nicht so gut. Also mein Mann und mein Sohn, die gehen ins Zimmer, machen die Tür zu und dann ist die Tür zu. Und das kann ich nicht gut. Und ich gehe tatsächlich meistens raus. Ich gehe ins Café, ich gehe spazieren und finde das herrlich.
Das ist interessant, weil ich, das ist tatsächlich was Neues, was ich lerne, weil ich erlebe eigentlich immer die Aussage, ich kann so schlecht alleine sein. Also im Sinne von andere Menschen, sobald die da sind, ich muss irgendwie Bedürfnisse und mich um sie kümmern und ich habe die Aufmerksamkeit auf sie und kann mich eigentlich gerade nicht so gut abgrenzen. Das ist für mich jetzt eine neue
Nuance. Aber deswegen müssen wir alleine sein.
Genau, deshalb
genau deswegen, was du geschrieben hast.
Weggehen, ja.
Das ist doch die Auslöser, warum wir dann alleine sein müssen, weil wir es nicht können, wenn andere da sind. Also ich kann mich absolut nicht gut abgrenzen, im selben Raum. Wir haben zwei Schreibtische, ne? Also eine hier, eine dort. Ich versuche es immer mal wieder und für so eine kurze Zeit, okay, aber es funktioniert nicht. Ich muss wirklich allein sein, ohne einen anderen Menschen, um wirklich mich zu konzentrieren, so wie ich es brauche.
Ja, das ist aber echt interessant, weil es ist auch irgendwie, glaube ich, das glaube ich menschlich, ne? Weil, also das will ich jetzt, glaube ich, nicht nur der zwei.
Nee, aber Herzzentrum, glaube ich.
Ich kenne das auch. Ich glaube schon, dass ich, wenn ich jetzt so überlege, dass auch andere Stile. Naja, egal. Also ist auf jeden Fall finde ich eine neue, schöne Nuance, die ich gehört habe.
Ich glaube, das ist eine von den Themen, die wir gut kommunizieren müssen miteinander. Wenn du mal ein Kopfmensch bist, die haben in der Regel das sehr viel einfacher.
Ja,
so, Kopf, ja, die können das einfach. Aber der Austausch, dass es für der eine schwierig ist, das zu tun, was die brauchen. Also ich finde gerade, das sind so die interessanten Gespräche, die wirklich Beziehung fruchtbar machen, wenn man miteinander kommuniziert. Ne, was läuft da gerade? Ist es nicht gegen dich, wenn ich alleine bin? Ich möchte und ich kann sogar erkennen, weil ich es inzwischen brauche, wie schön das ist. Ich habe viel mehr Verständnis, wenn mein Mann alleine sein möchte. Ach, guck mal, das macht schon einen Unterschied. Und was ist eindringlich, wenn jemand mich stört dabei und so weiter? Also ich kann es viel besser verstehen.
Ich habe eine letzte Frage. Und die ist eigentlich sehr allgemein, aber ich finde, sie würde ich sie gerne euch geben. Was findet, würdet ihr gerne vermitteln, sagen, dass die Leute wissen über euch, Umgang mit euch oder wie auch immer in Beziehung? Was ist euch da wichtig, dass die Leute verstehen oder wie sie mit euch umgehen? Also ihr habt da ein bisschen freie Hand jetzt. Ich fange mal mit dir an, Angela.
Also das Erste, was mir jetzt spontan einfällt, ist, seid vorsichtig mit Kritik.
Ja. Sag mal mehr, sag mal einen Satz dazu.
Ja. Also Kritik ist für mich wirklich schlimm, weil wenn ich eine, ich werde eigentlich ganz selten kritisiert, weil ich sehr viel dafür tue, nicht kritisiert zu werden. Und wenn Kritik kommt, dann geht sofort, das Selbstwertgefühl ist einfach sofort im Keller. Also das geht ganz schnell und das ist wirklich ein, ja, ich, also das ist, fühlt sich wie eine Vernichtung an in dem Moment. Das ist wirklich ein sehr starkes Gefühl, das ist auch körperlich spürbar und das ist nicht schön. Also Kritik ist heftig.
Okay, ja, danke, gut zu wissen. Wie könnte man trotzdem, wenn etwas mir nicht gefallen haben sollte, was du vielleicht gemacht hast, wie sage ich es dir?
Ich glaube, also wichtig ist, dass irgendwie so in einem freundlichen Ton, also dass ich das Gefühl habe, du sagst mir jetzt mal was, was dir nicht gefällt, aber du bist trotzdem, wir sind in einer guten Beziehung und wertschätzend, vielleicht ein bisschen mit Humor, bisschen vorsichtig, so wie Pam, wie du das vorhin beschrieben hast, wie du da im Green. Du hattest angefangen als ein Beispiel, da habe ich mal Tacheles geredet und dann hast du es erzählt und ich dachte, boah, das ist so freundlich und so gut irgendwie eingeführt, diese Kritik und so einfühlsam und habe gedacht, so kann man es auch, so kann man Kritik gut annehmen.
Ja, und ich nenne es das Feld vorbereiten.
Ja.
Ich nenne es das Feld vorbereiten. Also es kommt gleich was und das kann für dich ziemlich schwierig zu schlucken sein, aber nur damit du es reflektieren kannst. Aber meine Worte heute sind, gebe gute Information über das, was du nicht willst. Vielleicht auch ein bisschen, warum du es nicht willst, was es mit dir macht. Und sage, was du lieber möchtest. Also ich finde, diese ganze Verantwortung zu nehmen. Ich mag das Wort Kritik überhaupt nicht mehr. Ich finde, es ist altmodisch. Es ist überholt. Das brauchen wir nicht mehr heute. Es passt nicht zu New Work. Was wir brauchen, ist eine gute Transparenz, Informationsfluss. Und dass wir diese Transparenz haben, über uns zu reden, über uns emotionalen Reaktionen, was wir wollen, was wir nicht wollen, dass das so ein Selbstverständnis wird und dass wir uns üben darin, in Beziehung, diese gute Information in Beziehung zu geben. Und für mich bedeutet das Feld vorbereiten. Du, ich merke, ich will dir was sagen, es fällt mir ein bisschen schwer, ich habe auch Angst, dich zu verletzen, aber ich will wirklich, mir ist es wichtig, weil Informationen geben und dann irgendwas zu sagen. Oder eine andere Art, das Feld vorzubereiten ist, ich bin sicher, dass du das überhaupt nicht weißt, was du machst und du kannst nicht wissen, dass es für mich ein Problem ist, aber ich würde dir trotzdem die Information geben. Also du kannst das Feld vorbereiten. Und ich finde, das muss man bei 2, das muss man bei 3 und auf jeden Fall bei 8 und wahrscheinlich
auf jeden Fall
lieber bei alle Stile, dann bist du auf der sicheren Seite. Also
ja,
diese Idee, dieses Konzept, aber Kritik, dieser Anspruch, alle müssen kritikfähig sein. Unser Gehirn liebt Kritik, aber warum willst du dein Gehirn freien Lauf lassen, Kopf für sich, nein, bitte bringe Bauch und Herz da hinein und mache eben, was wir nennen, eine Gewinner-Dreieck-Kommunikation. Also sorge um deine Kommunikation, nicht nur, was du sagen willst, sondern wie es ankommt. Ich finde, das gehört für mich zu voller Verantwortung in Kommunikation und auf jeden Fall volle Verantwortung in Beziehung.
Ja, da kann ich natürlich nur empfehlen, die Episode 150 habe ich gerade kurz nachgeguckt, Gewinnerdreieck,
ja.
Transaktionsanalyse. Das ist dann, glaube ich, eine schöne weitere Empfehlung. Ja, danke schön. Danke, Angela, danke, Pam. In dem Fall tatsächlich ist es ja doch eher ein Panel geworden als irgendwie, also ich habe das Gefühl, ich habe euch ein bisschen im Panel geleitet, aber ist auch schön, ist ja auch gut. Ihr seid ja auch beide Expertinnen für eure eigene Wahrnehmung, also von daher perfekt. Ich kann natürlich jetzt an dieser Stelle alle, die zuhören, nur ermutigen, Wir haben ein Beziehungsseminar, wenn ihr eure ganzen Muster, Kommunikationsmuster, den psychologischen Abwehrmechanismus, der echt eigentlich für jeden erstmal ein richtig blinder Fleck ist. Wenn ihr das untersuchen wollt, dann empfehle ich euch das Beziehungsseminar. Das ist dieses Jahr Ende August, meistens Ende August, Anfang September. Und wenn ihr euren Stil noch nicht kennen solltet, dann empfehlen wir natürlich ein Interview. Das ist wirklich eine super Methode. Gilt natürlich bei Pam direkt, gibt aber auch noch andere Möglichkeiten auf der Webseite. Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, weil grundsätzlich ist da natürlich auch einiges an Herzblut drin, den wir hier reinstecken. Und auch ganz bewusst die Entscheidung, wir wollen keine Werbung schalten. Deswegen wollen wir natürlich gerne ein bisschen hören oder beziehungsweise deswegen wünschen wir uns natürlich auch ein bisschen Unterstützung. Das könnt ihr machen, indem ihr einfach kostenlos abonniert oder eine Episode teilt. Das ist schon sehr gute Unterstützung. Wir haben auch immer gesagt, ihr könnt uns unterstützen finanziell mit PayPal und Banküberweisung. Das ist auch nach wie vor möglich. Ich würde aber sagen, kauft euch doch lieber eine Einführung, Enneagramm-Einführung, auch wenn ihr das vielleicht schon gut kennt, das Enneagramm, oder kauft sie jemand anderem, weil dann habt ihr auch was davon. Also es unterstützt uns, aber es unterstützt natürlich auch euch, weil ihr sehr gute, fundierte Informationen über die Stile bekommt und auch noch zwei Live-Webinare dabei sind, um sich auszutauschen und zu vertiefen.
Und was ich so wichtig finde, es ist ein Nachschlagewerk, wenn man mal mit Freunden mal drüber unterhält oder so, das ist doch, dann kann man auch mal beim Drink vielleicht mal irgendein Video mal zusammen angucken oder so. Also ich habe so das Gefühl, dass dieses, wenn du es in dein eigenes Computer so den Link hast, dann kannst du viel besser das irgendwie so mit anderen mal diskutieren und so weiter. Das ist meine Hoffnung jedenfalls. Sag mal, können die das kaufen und an andere schenken? Geht das?
Ja, klar. Also schenken geht auf jeden Fall. Dann brauchen wir nur natürlich die Person, die beschenkt werden würde. Definitiv.
Okay.
Also das ist gar kein Problem.
Schön.
Ja, Angela, ich habe das Gefühl, nochmal dich fragen zu wollen. Bei dir ist alles gut? Hast du noch irgendwas, was jetzt übersehen wurde? Oder wie gehst du hier raus?
Ich gehe hier gut raus. Ich freue mich immer, euch zu sehen, mit euch zu sprechen. Und ja, aber ich habe jetzt nichts, was ich noch loswerden müsste unbedingt.
Ja, dann vielen Dank. Danke und vielleicht bis, mal gucken, Episode 302, in wie vielen Jahren die rauskommt. Aber vielleicht bis dahin, ne? Natürlich auch schon viel früher.
Ich möchte so einen kleinen Schlusswort. Ich merke es in mir. Ich will es einfach sagen. Du kannst es schneiden, wenn du es nicht gut findest. Aber ich möchte es sagen. Beziehung ist was Wunderschönes. Beziehungsarbeit ist was Wunderschönes. Das ist so eine Entdeckungsreise. Es ist es wert. Und alle Enneagrammstile sind wunderbar und können miteinander leben, wenn die einfach bereit sind, diese Unterschiedlichkeit wahrzunehmen, Raum zu geben und sich darüber auszutauschen. Was tut dir gut? Was brauchst du? Was stört dich? Sag mir, wenn meine Entwicklungsthemen dir gerade mal auf den Geist gehen. Also diese Offenheit für Austausch, was Beziehung braucht, was Kompetenzen ist, was du nicht möchtest, dann können wir mit alle Enneagrammstile in Beziehung sein.
Ja, also das schneide ich auf jeden Fall nicht raus. Danke für diese schönen Abschlussworte und ja, schönen Tag noch.
Ja.
Tschüss. Euch auch. Ciao. Schönen Ciao. Tag. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.